So, ich freue mich, hier in Husum zu sein. Letztes Mal war ich im letzten Sommer da und dann kamen wir so ins Gespräch und jetzt habe ich den Weg nach Husum wieder gefunden. Ich bin sehr gerne hierher gekommen. Genau, Daniel Dahlmann, verheiratet seit 31 Jahren. Wir hatten letzte Woche Hochzeitstag, 5 Kinder, 2 Schwiegersöhne, 2 Enkeltöchter. So einfach, dass ihr das ein bisschen einschätzen könnt. So, und meine eine Tochter mit ihrem Mann und der Enkelin, die wohnen in Hamburg. Und da ist der Weg hierher nicht so arg weit. Den habe ich heute Morgen sehr gerne genommen. Ich grüße euch ganz herzlich vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, unserem Präses Johannes Justus, dem Frank Uphoff, den viele von euch sicherlich kennen, und Peter Bregi, dem Generalsekretär. Und ich bin der Schatzmeister dazu, der Mann, für den am meisten gebetet wird, Kai. Warum? Weil die Versorgung der Pastoren in mein Ressort fällt. Und ich glaube, dass jeder Pastor gut daran tut, wenn er für mich betet, damit das auch gut läuft. Ja. Aber Schatzmeister ist ein gewaltiger Titel, da hast du recht. Was ist eine gute Predigt? Auf diese Frage gab mir neulich jemand mal eine ganz gute und klare Antwort. Er sagte, eine gute Predigt hat einen starken Anfang, sie hat ein bewegendes Ende und dazwischen möglichst wenig. So, ich muss mal gucken, das kann ich jetzt nicht versprechen, ja, dass dazwischen wenig ist, aber ich lade dich ein, dass du mit dabei bist bei dieser Predigt und zuhörst. Ich möchte über einen der ältesten Menschheitswünsche sprechen. Dieser Wunsch und diese Frage tritt immer in verschiedenen Variationen so ein bisschen auf. Und ich glaube, von dem Moment an, wo Menschen begreifen, dass sie als Wesen mehr sind wie nur so ein Körper, ja, kommt diese Frage ganz stark in Menschen auf, woher komme ich denn eigentlich und wohin geht die Reise? Und es könnte ja vielleicht auch irgendwann schnell zu Ende sein, so wie knapp vor 3 Jahren, wo ich einen Autounfall hatte und fast gestorben wäre. Ja. Das kann schnell zu Ende sein. Viele Menschen spüren, hoffen, wissen, denken, das kann es doch nicht gewesen sein, die 70 oder die 80 oder vielleicht auch die 90 Jahre. So dieser älteste Menschheitswunsch und die Frage lautet eigentlich, wie komme ich denn in den Himmel? Und da gibt es die Geschichten, die Romane, die Theaterstücke, die Witze und ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Nonne an der Himmelspforte oder der ehemalige amerikanische Präsident Trump an der Himmelspforte. Ich habe einen rausgesucht und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, von einem Pfarrer. Ein Pfarrer und ein Reisebusfahrer, sie warten zusammen vor der Himmelstür. Und endlich macht Petrus auf, warum auch immer Petrus, keine Ahnung, aber Petrus macht auf und sagt, komm schon rein, sagt er zu dem Reisebusfahrer und dem Gottesmann verwehrt er den Eintritt in den Himmel. Aus welchem Grund, fragt der Pfarrer. Petrus legt ein weises Lächeln auf und sagt, schau, wenn du gepredigt hast, haben die Leute in der Kirche geschlafen, aber wenn der am Lenkrad saß, haben alle Leute im Bus gebetet. So, also Gebet hilft immer, ja, vor allem beim Zuhören einer Predigt. Aber was ist nötig, um in den Himmel zu kommen? Was ist nötig, um ewig zu leben? Du sagst vielleicht, ich bin Mitglied der Küstenkirche oder ich bin Freund der Küstenkirche oder du sagst, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Ich habe heute Morgen schon jemand über die Straße geholfen. Der wollte zwar nicht rüber, aber ich habe ihn rübergezogen. Ja? Oder ich habe Waisenkinder in Afrika, die ich unterstütze. Ich tue niemand was Böses. Und ich glaube auch an ein höheres Wesen. Ja? Aber reicht eine Kirchenmitgliedschaft aus, um in den Himmel zu kommen? Reicht ein vorbildliches Leben aus, um nach dem Tod in den Himmel zu kommen und ewig weiterzuleben? Oder was muss ich denn bezahlen? Was musst du denn leisten, um in den Himmel zu kommen? Oder gibt es da vielleicht einen anderen Weg? Vielleicht gibt es den Weg der Gnade. Und das wollen wir uns anschauen. Wie wäre es, wenn wir nochmal neu heute Morgen darüber nachdenken, dass unser Leben auf Gnade gegründet ist? Dass Gnade der Aspekt unseres Lebens ist. Und ich habe ein tolles Zitat dazu gefunden von Raoul de la Haut, der sagt, die Gnade ist inmitten einer Kultur der Verdienste ein Skandal. Skandalöse Gnade. Wie kommen wir zu so einer Gnade? Und in welcher Hinsicht dürfen wir denn so in unserem Alltag immer wieder auf Gnade hoffen? Also die erste Frage, was ist Gnade überhaupt? In der Umgangssprache, wenn wir über Gnade sprechen, nehmen wir mal an, begnadeter Musiker hier, ihr habt ja welche, also großartig. Ich mache die Augen zu und denke, hier ist eine ganze Band mit Schlagzeug und Hammer, Udo, wirklich richtig gut. Ja. Also begnadeter Musiker, dann denken wir nicht daran, nur dass da jemand so außergewöhnlich ist, sondern wir sagen auch, da ist eine besondere Güte als Geschenk in die Wiege gelegt worden. Also wer begnadet ist, der ist beschenkt, definitiv. Wir sprechen in einem anderen Sinn von Gnade, zum Beispiel, wenn jemand eine Strafe verdient hat und dann wird ihm diese Strafe erlassen. Es gibt so genannte Gnadenerlasse, also Regierungsoberhäupte, Staatsoberhäupte haben das Recht, ein Gnadengesuch zu entsprechen und wir sagen oft Gnade vor Recht. Ja. So in beiden Fällen, in der geschenkten Gabe des Musikers und im unverdienten Freispruch, bin ich Empfänger, ohne dass ich einen Anspruch darauf hätte. Ich empfange also, was ich nicht verdient habe. Du empfängst etwas, was du nicht verdient hast. Und hinter beidem steht jemand, der großzügig ist. Da muss jemand sein, der zugewandt ist, der mein Versagen nicht zum Anlass nimmt, mich zu verurteilen. Jemand, der auf mich setzt, ohne dass ich einen Anspruch habe. Also Gnade bedeutet ein Herabneigen. Jemand neigt sich in Wohlgefallen herab zu mir und gewährt mir etwas, was ich nicht verdient habe. Du hast nicht verdient, dass Gott sich dir zugewandt hat. Ich habe das nicht verdient. Aber da ist Gnade da. Ich weiß nicht, vor, glaube ich, 500 Jahren ungefähr hat die Reformation die Welt verändert. Eine ganz große Rolle hat ein Mönch gespielt. Ein Mönch, der von Gnade überrascht wurde. Martin Luther. Er hatte sein Jurastudium abgebrochen und studierte dann Theologie, wollte Mönch werden, wurde Mönch. Und er saß im Augustinerkloster in Erfurt und er rang mit Gott. Martin Luther hat 10 Jahre lang mit Gott gerungen, weil für ihn diese Frage war, wie kann er vor Gott überhaupt bestehen? Oder werde ich am Ende meiner Tage von Gott verworfen und ich leide ewige Qualen? Und Martin Luther sein Gewissen war so fein, dass er sich permanent zur Beichte angemeldet hat. Der hat so ziemlich alles gebeichtet, was ging, bis sein Beichtvater sagt, Martin, du brauchst nicht 4-mal am Tag kommen, du hast nichts mehr zu beichten. So fein, weil er wollte von Gott bestehen und er suchte Leistung. Und er suchte, ich muss meine Sünden bekennen. Und für ihn stand fest, im Verhältnis zu Gott muss er seinen Teil bringen. Irgendwie, das war schon klar. Er wollte auch mit Gnade Gottes rechnen, aber nur so als Anschubfinanzierung. Gott erlöst dich, ist der Anfang. Und dann musst du aber was tun. Du musst leisten, du musst vorbildlich leben, du musst spenden, du musst beten, du musst Bibel lesen, du musst singen, du musst Gott erheben. In diesem Stil hat er es verstanden. Und er quälte sich mit einer Passage, einer längeren, die wir mal lesen. Die hier mitgebracht, Römer Kapitel 3. Lass uns sie mal richtig reinhören so. Dies als Theologe und Bibelforscher, er hat es gelesen, 10 Jahre lang hat er sich mit diesem Text auseinandergesetzt. Und da heißt es in der Heiligen Schrift, doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch diesen hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er denn den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz, sofern das Gesetz zu Leistungen auffordert? Nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert? Ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Gerechtigkeit ist also eine Eigenschaft Gottes, ein Wesensmerkmal Gottes. Und Martin Luther verstand das so, wenn Gott gerecht ist, wird er den Guten belohnen und den Bösen bestrafen. Das ist Gottes Gerechtigkeit, den Guten belohnen und den Bösen bestrafen. Und er dachte sich, wenn Gott gerecht ist, bin ich ein fehlbarer Mensch und ich bleibe hinter dem zurück, was er will. So, ich habe gar keine Chance, ich kann mich abmühen, wie ich will. Am Ende wird dieser gerechte Gott nämlich seinen Daumen nach unten senken und sagen, vorbei, fertig. Das reicht nicht, nicht genug, Martin Luther, nicht genug, so dachte er. Aber eines Tages, zwischen 1515 und 1519, genau weiß man es nicht, änderte sich hier bei dem kleinen Mönch etwas. Er war in Wittenberg gelandet, er war nicht mehr Student, er war Professor. Das half aber ihm auch nicht so richtig weiter. Und er quälte sich immer noch mit Gottes Gerechtigkeit. Und wir wissen nicht genau, wann es geschah, aber wir wissen, wo es geschah, weil Gottes Humor so großartig ist. Es geschah nämlich auf der Toilette. Während also Luther irgendein großes und kleines Geschäft verrichtete, so heißt es in der Geschichtsschreibung, geht ihm blitzartig auf, Paulus meint was anderes. Gott ist gerecht und damit meint er nicht, dass Gott gerecht ist, dass er den Bösen straft und den Guten belohnt, sondern da geht es um was anderes. Gottes Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die er verschenkt. Gott spricht Gerechtigkeit zu. Gott ist gerecht, weil er gerecht macht. Aha, er macht gerecht und zwar voll und ganz aus Gnade. Deswegen sind es hier die Heiligen und die Gerechten in Husum. Ja, da kannst du Amen dazu sagen, genau. Er macht gerecht ohne meine Werke. Kein Werk ist nötig, um ihn gnädig zu stimmen. Kein Werk, das wir tun, steigert die Liebe Gottes zu mir. Du kannst nicht etwas tun, damit die Liebe Gottes noch größer wird. Sie ist unbegrenzt für dich und dein Leben. Kannst du dazu Amen sagen? Das ist die Liebe Gottes. Ich werde gerecht aus purer Gnade, ein Geschenk, weil Jesus an meine Stelle getreten ist und meine Schuld getragen hat. Gott nimmt mich an. Er spricht mich gerecht. Ich bin gerettet, angenommen, geliebt. Mir ist vergeben. Ich bin Teil der Familie Gottes. Ist das nicht großartig? Ey, da müssten wir auf den Stühlen stehen und die Fahnen schwenken. Wirklich. Hammer. Martin Luther schreibt zwei bemerkenswerte Dinge. Er sagt, diese Kunst hat mir der Heilige Geist auf der Kloake eingegeben. Daher wissen wir es. Ja? Also man könnte sagen, ihm ist ein Licht aufgegangen. Und er schrieb zweitens, ich fühlte mich wie neugeboren und die Tore des Paradieses standen mir weit offen. Gnade, das ist die beste Botschaft. Unsere Hoffnung ist Jesus. Er bringt uns das Leben. Und er bringt unser Leben in Ordnung, ohne Werke, einfach aus Gnade. Ist das nicht großartig? Da könnte man schon Schluss machen und anfangen zu feiern und Sekt auszuteilen. Wirklich. Okay, aber wir gehen mal zur zweiten Frage. Wie erreicht diese Gnade denn unser Herz? Und da wird es ein bisschen komplizierter und ich hoffe, dass du äußerlich aufmerksam bist und innerlich auch mitgehst. Ja, wie erreicht die Gnade mein Herz? Und da gibt es zwei Irrtümer über den christlichen Glauben. Der eine Irrtum ist sehr populär. Also wenn wir jetzt rausgehen nach Husum in die Stadt rein und wir würden die Leute fragen, wenn es um den christlichen Glauben geht, um was geht es da konkret? Ja? Wie sieht der christliche Glaube aus? Die wenigsten würden sagen, es geht um Gnade. Die meisten würden eher sagen, es geht darum, im christlichen Glauben andere Menschen zu lieben und vielleicht Gutes zu tun, auch ab und zu was zu spenden. Die meisten würden sagen, es geht um Moral, es geht um Anstand, es geht irgendwie um Gebote. Ein Christ muss irgendwelche Gebote einhalten. Ja? So, das war, glaube ich, die landläufige Meinung. Der andere Irrtum ist viel schwerer zu entlarven. Wenn man fromme Christen unserer Tage fragen würde, worum es im Glauben geht, würden sie sagen, auf keinen Fall, und ich frage jetzt mal lieber nicht, aber auf keinen Fall geht es um Gebote oder Regeln oder das Gesetz. Darum geht es nicht. In allen Religionen dieser Welt geht es ja um Gebote und Gesetze und du musst nach Mekka und du musst dies und das tun. Im christlichen Glauben geht es nur darum, eine Beziehung zu Gott zu haben, der uns bedingungslos liebt und angenommen hat. Und da würden wir doch alle auch Amen sagen. Aber sei vorsichtig, wenn du jetzt Amen sagst. Im christlichen Glauben geht es scheinbar um Gnade ohne Gesetz. Das klingt gut. Es klingt nach Martin Luther. Es klingt so im Aspekt von allein durch Gnade. Klingt so, stimmt aber nicht. Sei froh, dass du nicht Amen gesagt hast. Stimmt nicht. Also die einen sagen nochmal, der christliche Glauben ist eine Anweisung zum moralischen Leben. Und die anderen sagen, der christliche Glaube ist pure Gnade ohne Gesetz. Gott nimmt dich so an, wie du bist. Hört sich wirklich gut an. Wir gucken uns mal an, warum das nicht so ist. Wie kommt Gnade in unser Herz? Wenn der christliche Glaube weder Gesetz noch der Verzicht auf das Gesetz ist. Wenn es heißt, dass Christus uns erlöst hat, dann verdeutlicht Paulus das an drei Erläuterungen. Er sagt in diesem Text, erstens, alle haben gesündigt. Das wollen viele gar nicht akzeptieren. Zweitens, er sagt, es geschieht unabhängig von Leistung. Und drittens, gerecht aus Gnade. Und Martin Luther würde sagen, Paulus, gut gesprochen. Gerecht aus Gnade, alle haben gesündigt, unabhängig von Leistung. Gerecht allein aus Gnade. Das ist wie so eine Perlenkette, wo so die Perlen so eins nach dem anderen so aufgereiht sind. Ja. Alle sind Sünder. Und als Sünder haben wir keine Verdienste, aber die Gnade allein genügt für uns. Wo liegt jetzt der Unterschied zu der frommen Auffassung, die ich gerade beschrieben habe? Der Unterschied liegt darin, dass wir auf dem Weg zur Gnade am Gesetz nicht vorbeikommen. Es gibt keine Abkürzung. Paulus erkennt, wir sind alle Sünder in einer ganz demokratischen Gesellschaft. Und das ist die Wahrheit. Und wir müssen zu der Wahrheit des Evangeliums stehen. Wir sind alle Sünder. Es gibt keinen Menschen in ganz Husum nicht und in Hamburg und sonst wo, der irgendwie sündlos lebt und sündlos ist. Wir leben in dieser demokratischen Gemeinschaft. Und wir müssen verstehen, Verdienste haben wir nicht und dann verstehen zu können, dass Gnade uns alleine rettet. Gnade ist unendlich gut und wohltuend, aber Gnade ist nicht sanft. Gnade ist nicht dazu da, dass wir uns wohlfühlen. Gnade lehrt Paulus und auch Luther das Fürchten sogar, die Furcht vor Gott. Wir sind alle Sünder ohne Verdienst und nur gerecht durch Gnade. Das ist kein lästiger Umweg, das ist die notwendige Reise unseres Herzens, weil wir begreifen müssen, was der Aufstand, unser Aufstand gegen Gott mit uns und unserer Welt gemacht hat. Wenn wir nicht begreifen, woraus wir gerettet wurden, können wir die Gnade auch nicht verstehen. Weil wir verstehen sollen, welchen Schaden unser selbstverliebtes Wesen unserer Seele angetan hat. Weil wir die Größe und die Tiefe, die Herrlichkeit und die Schönheit der Gnade nicht erfassen, wenn wir gar nicht wissen, aus welcher Not wir herausgerettet wurden. Als meine Frau sich vor Jahren bekehrt hat in einer Zeltevangelisation in ihrem Heimatdorf Ettenheim, das ist so, kennt ihr Europapark Rust? Habt ihr vielleicht schon mal gehört, im Schwarzwald, ein Riesenpark, da in der Nähe ist es. Sie ging abends in eine Veranstaltung in ihrem Heimatdorf, 10.000 Einwohnerdorf, da auf dem Marktplatz, ein Zelt war aufgebaut und es stand dort, wie wär's mit einem Stück Himmel. Und sie dachte, das ist eine Zirkusveranstaltung. So, sie läuft da rein, setzt sich hin, Sägespäne, Bänke und sie stellt aber fest, keine Elefanten, keine Affen und dann plötzlich stehen da Leute auf, so ein bisschen altmodisch angezogen und singen christliche Lieder und plötzlich begreift sie, das dürfte wohl eine christliche Veranstaltung sein. Und dann predigt der Mann, ein Baptistenpastor, die Baptisten haben auch einen Heiligen Geist übrigens, gell? Nicht nur wir hier, wenn wir mal ganz klar gesagt haben, der predigt über Gnade und Gesetz. Meine Frau, die nichts mit Glauben am Hut hat, die war damals 19 oder 20, hört diese Botschaft. Und am Ende der Predigt, beendet der Prediger, er betet, der Chor singt noch ein Lied und alle gehen raus und sie sitzt da und merkt, sie kann sich nicht bewegen. Und sie spürt in ihrem Herzen, da geschieht etwas. Und der Prediger, Baptistenprediger, voll des Heiligen Geistes, erkennt, was da geschieht. Und er geht auf sie zu und sagt, war das gut? Und sie sagt, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gehört. Und er sagt, darf ich dir das Evangelium nochmal erklären? Er erklärt ihr das Evangelium nochmal. Und dann sagt er, möchtest du Jesus in dein Leben einladen? Und sie spürt, wie die Hand von Jesus da ist. Und sie spürt auch ihre Hand, aber sie spürt den Rucksack voller Beschwernis, voller Steine, voll all dem, was sie so zurückhält. Und sie spürt diesen inneren Kampf. Und er sagt, möchtest du beten? Sie sagt, ich kann nicht beten, ich habe noch nie gebetet. Ich bete dir ein Gebet vor. Und sie beten dieses Gebet und als sie Amen sagt nach diesem Gebet, fängt sie an zu weinen und sie spürt, wie dieser Rucksack mit schweren Steinen total von ihr runterfällt. Und sie befreit, aufsteht und plötzlich in ihrem Geist erkennt, was hier geschehen ist. Ihre Schuld und Sünde wurde vergeben in einem Atemzug. Gnade hat ihr Leben erfasst und sie wusste, aus welcher Sünde Gott sie herausgerufen hat. Sie wusste es. Ich möchte dir sagen, wenn du hier bist und Jesus nicht kennst oder so sagst, ich sympathisiere mit Jesus, ich möchte dich aufrufen, mach eine klare Entscheidung für ihn. Es geht um Gnade. Gnade rettet dich. Keine Leistung, keine Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche, kein Waisenkind in Afrika, kein BFP-Zugehörig. Nichts rettet dich, außer die Gnade von Jesus. Und als sie rausging, meine Frau, draußen, das ist so ein Bach und da ist eine Mauer, da saß der Chor draußen und sie erkannte in ihrem frisch wiedergeborenen Geist, dass die alle gerade für sie gebetet hat. 10 Jahre später klingelt bei uns das Telefon, irgendwie haben die unsere Anschrift rausgekriegt, sie wollten sich erkundigen, was aus dieser Gabi geworden ist, die sich vor 10 Jahren dort bekehrt hat. Sie war die Einzige, die sich in dieser Zeltevangelisation bekehrt hat. Und sie konnte sagen, ja, sie hat einen Pastor geheiratet. Naja, okay. Wisst ihr, wir brauchen ein Verständnis von Gnade und wir brauchen ein Verständnis von, wo wir herkommen. Ich glaube, dass Gott sich nicht an die Dinge gewöhnt, die nicht in Ordnung sind. Dass Menschen zu Schaden kommen, dass Beziehungen zerbrechen, dass wir oft das so alberne Götter unser Herz besetzen. Dass böse Gedanken hinter unserer Fassade sind, unser eigensinniges, eigennütziges Streben und all diese Dinge. Aber der Weg der Heilung beginnt da, wo die Furcht anfängt. Das ist schon Gnade. Gnade ist, und das ist der Satz, den ich wichtig finde, Gnade ist, wenn unser Herz auf den Prüfstand kommt. Gnade fängt an, wenn unser Herz auf dem Prüfstand ist, wenn deutlich wird, was in unserem Herzen ist. Stolz, Vorurteile, Gier, Neid, Untreue, Feigheit, Sturheit. Wenn all diese Dinge offenbar werden, fängt Gnade an und dann fängt Heilung an, weil ich dann sage, Gott, ich habe das alles in mir. Ich bin an dieser und jener Stelle schuldig geworden. Gott, ich sagen, nicht irgendjemand, nicht die anderen sind schuld, sondern ich bin schuld geworden. Und schuldig. Und ich bin Sünder und habe keinen Anspruch auf Gottes Erbarmen. Aber er kommt mit seiner Gnade. Wisst ihr, diese Botschaft der Gnade reißt manchmal nicht vom Hocker, weil wir ja selbstverständlich sagen, ja, Gott ist doch gnädig. Ich rechne mit Gottes Gnade. Aber sie muss uns die Tür öffnen, dass wir begreifen, wie notwendig wir Gnade haben. Alle Sünder ohne Verdienste. Du kannst nicht reingeboren werden. Ich bin Sohn eines Pastors. Ich bin im Mutterleib schon im Gottesdienst gewesen. Meine Mutter hat den Posaunenchor geleitet. Ich habe die Posaunen schon, also nicht die letzten Posaunen in der Offenbarung, ich habe die anderen Posaunen gehört. Da könnte ich auch sagen, Gott, du hast einen guten Fang mit mir gemacht. Ich habe alles. Nein, es gab den Punkt in meinem Leben, wo ich erkennen musste, aus welcher Sünde ich komme und dass ich die Gnade von Jesus brauche. Und dass ich Pastor heute bin, ich wollte nie Pastor werden übrigens, ja. Aber Gott hat ganz andere Pläne. Sünder, alle Sünder ohne Verdienst, gerecht allein durch Gnade. Und dann kommt es so, dass ich sage, Jesus, ich habe heute dieses oder jenes getan irgendwie. Bleibt es dabei, Gnade für mich? Und Jesus sagt, ohne Verdienst, gerecht aus Gnade. Dann sage ich, Jesus, ich habe unterlassen, was gut wäre irgendwie. Bleibt es dabei, sage ich, Jesus, Gnade für mich. Und Jesus sagt, ohne Verdienst, gerecht aus Gnade. Jesus ist noch viel schlimmer, auch in dem, was ich für dich tat manchmal. Da ging es mir oft um meine Ehre, um den Applaus von Menschen. Bleibt es dabei, Gnade für mich, frage ich Jesus. Jesus sagt, ohne Verdienst, gerecht aus Gnade, auch mit aller Halbherzigkeit, mit allem Vermischten aus guten und nicht so guten Motiven. Ach Jesus, sage ich dann, in mir wohnt sogar Bitterkeit. Groll, Sorge, Jesus, wie siehst du das? Das sieht gar keiner, aber du siehst es. Gilt es Gnade für mich? Und Jesus sagt, nichts kann dich trennen von meiner Gnade. Ich weiß doch, wer du bist, sagt Jesus. Und Jesus, meine Liebe ist manchmal so halbherzig. Und Jesus sagt, ich weiß, dass du mich liebst. Und ich liebe dich auch. Und ich möchte in deinem Leben mich ausbreiten. Ich möchte, dass meine Gnade in deinem Leben mehr und mehr sichtbar wird. Und das ist wie bei einer Zwiebel, wo ich eine Schale, eine Hülle nach der anderen runterschäle, bis nur noch das letzte Innere bleibt. Und dann stehen wir vor Jesus. Und wir spüren, wie Gnade unser Leben erreicht, weil Gnade ausreichend stark, unbestritten, unaufhebbar das feste Fundament unseres Lebens ist. Und Gnade trägt nur einen einzigen Namen. Weißt du, wie der heißt? Jesus. In allen Diskussionen, gesellschaftlich, weltweit gesehen, es gibt nur einen Namen und das ist Jesus Christus. Ganz allein Jesus. Zum Schluss eine letzte Frage, noch eine kurze Frage. In welcher Weise erleben wir Gnade denn im Alltag? möchte da kurz ein Beispiel noch bringen. Der Hamburger SV ist zwar weit weg, ja. Der Hamburger SV, der Fußballverein, hat ja seinen Trainer entlassen, neulich. Jetzt ist der Horst Rubisch dran. Gleich, ja, der ist richtig gut bei der Sache so. Kaum vorstellbar, dass ein Präsident eines Fußballvereins zum Trainer sagen würde, hey, du hast uns bitter enttäuscht. Die Ziele gehen den Bach runter. Wir steigen wahrscheinlich gar nicht auf. Aber du darfst weitermachen. Auch wenn der Verein in der tiefen Krise ist, aber ich bin dir gnädig. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja. Der Trainer, der keinen Erfolg hat, aber Gnade kennt, wird aber Folgendes sagen. Ich habe es nicht geschafft, den Verein zum Erfolg zu führen, aber das ist nur mein Tun, das ist nicht mein Leben. Ich bin ein von Gott geliebter Mensch, angenommen, wertgeschätzt. Auch diese Niederlage bringt mich nicht um. Ich bin nicht, was ich leiste, ich bin, was ich aus Gottes Gnade bin. Verstehst du das? Und am Schluss des Tages stehen wir miteinander vor Gott. Nicht mit unseren Verdiensten, sondern weil wir Gnade in Anspruch genommen haben. Und dann geht es nur noch um Jesus, das Kreuz, um Rettung, um Annahme, um Heil, um ewiges Leben, ein Platz beim Vater aus Gnade. Gerecht durch Gnade, durch das, was Jesus tat. Und wenn du dir jetzt am Ende dieser Predigt folgendes Zitat merkst, das heißt, das habe ich mitgebracht, gerade das letzte Zitat, bitte. Großartiges Zitat von Andy Stanley. Das heißt, Gnade verurteilt langsam und erlöst schnell. Wenn du dir dieses Zitat merkst, dann hat die Predigt einen starken Anfang, einen bewegenden Schluss und etwas dazwischen gehabt. Okay? Die Gnade von Jesus. Und dafür danken wir dir, Jesus, dass du alles für uns getan hast. Und dass du uns die Furcht des Herrn lehrst, dass wir vor dir stehen ohne Verdienste und uns auf deine Gnade verlassen können. Danke, dass du der gnädige Gott bist, der uns liebt und annimmt, ohne Vorbedingungen. Amen. Amen. Gott segne euch.